Das Bekenntnis. Christus handelt in seinem Mittlerwerk nach beiden Naturen, indem jede Natur das ihr Eigentümliche vollbringt. Doch um der Einheit der Person willen wird in der Schrift das, was der einen Natur eigen ist, bisweilen der Person zugeschrieben, die nach der anderen Natur benannt wird. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 7. Einleitung. Bethanien lag noch im Staub seiner Sandalen, als er am Grab ankam. 4 Tage. 4 Tage genug, dass das Fleisch begann, zur Erde zurückzukehren, genug, dass die Hoffnung tiefer begraben lag als der Leib. Martha trat ihm entgegen mit Theologie auf den Lippen, doch eine Wunde trug sie in der Stimme: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann geschah das Seltsame. Dieselben Lippen, die einst die Galaxien ins Dasein gesprochen hatten, begannen zu zittern. Die Augen, die aller Menschen Herz erforschen, füllten sich mit Tränen. Das ewige Wort, durch das alle Dinge gemacht sind, weinte. Doch kaum hatte sich sein Antlitz mit Tränen benetzt, da sprach derselbe Mund ein anderes Wort. Kein Schluchzen diesmal, sondern ein Befehl, der den Tod in seinem eigenen Reich erschütterte: Lazarus, komm heraus. Und der Tote hörte, und der Tote stand auf, und das Grab entdeckte, dass es keine Hoheit besaß, wo dieser Mann stand. Was geschah in diesem staubigen Augenblick vor einem geliehenen Grab? Die Westminster-Väter sollten es später in einen einzigen Satz fassen: Christus handelt in seinem Mittlerwerk nach beiden Naturen, indem jede Natur das ihr Eigentümliche vollbringt. Die Tränen sind menschliche Tränen, geweint von einer wirklichen menschlichen Seele, die ihren Freund geliebt und den Ruin gehasst hat, den der Tod angerichtet hatte. Der Befehl ist göttlich, nichts Geringeres als die Stimme, die eines Tages allen, die in den Gräbern sind, gebieten wird aufzustehen. Und doch sind dies nicht zwei Personen, die zwei getrennte Handlungen vollbringen. Es ist eine Person, der ewige Sohn Gottes, die im selben Atemzug weint und gebietet. Dies ist das Geheimnis, das der 7. Abschnitt unseres Bekenntnisses entfaltet, und an ihm hängt die ganze Lauterkeit deiner Erlösung. Wir sind den Weg des Mittlers gegangen, vom ewigen Ratschluss vor Grundlegung der Welt durch die Wunder der Menschwerdung, der Salbung durch den Geist, des willigen Gehorsams und blutigen Opfers, hin zum Erwerb der Versöhnung und eines ewigen Erbes. Doch hier, am vorletzten Schritt, halten die Väter inne und stellen eine Frage, die uns die Schrift selbst aufdrängt: Wie handelt dieser Mittler eigentlich? Wenn er errettet, wessen Taten sind dies, Gottes oder eines Menschen? Wenn er stirbt, wer stirbt? Wenn er Vergebung spricht, wessen Lippen formen die Worte? Die Antwort ist schnell gesagt, aber unerschöpflich tief: beides. Beide Naturen sind in jeder Heilstat voll wirksam. Und doch sind sie nie vermischt, nie vermengt, nie geteilt in der Person, die sie vollbringt. Dies ist die Grammatik deiner Erlösung. Die biblischen Grundlagen. Die Apostel besaßen das lateinische Wort Communicatio Idiomatum nicht in ihrem Wortschatz, aber sie besaßen die Wirklichkeit brennend in ihrem Herzen und strömend aus ihrer Feder. Das Neue Testament ist durchtränkt von diesem Muster: menschliche Dinge, die von der göttlichen Person gesagt werden, göttliche Dinge, die von dem Menschen Christus Jesus ausgesagt werden. Und dieses Muster ist keine rhetorische Ausschmückung, sondern die Grammatik des Evangeliums. Wer dieser Grammatik durch die apostolischen Schriften folgt, sieht den Geist selbst die Kirche lehren, wie sie von ihrem Herrn zu reden hat. In Milet, als Paulus von den Ältesten von Ephesus Abschied nahm, legte er ihnen ein Wort ans Herz, das in seiner ganzen Wucht erst spürbar wird, wenn man es langsam liest. Er sprach: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen eingesetzt hat, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gott hat kein Blut. Die göttliche Natur, einfach und geistig, besitzt keinen Leib, keine Adern, kein rotes Leben, das auf die Erde vergossen werden könnte. Blut gehört allein der menschlichen Natur. Und doch sagt Paulus nicht: die Gemeinde des Menschen Christus Jesus, die er mit seinem Blut erworben hat. Er sagt: die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das menschliche Merkmal, das Bluten, wird der Person zugeschrieben, die bei ihrem göttlichen Namen genannt wird. Das Griechische ist noch durchdringender: dia tu haematus tu idiu, wörtlich, durch das Blut seines eigenen. Das Blut jenes einen, der ihm eigentlich zu eigen ist, das Blut, das der Person des ewigen Sohnes Kraft der menschlichen Natur gehört, die er im Schoß der Jungfrau annahm. Die Väter sahen es, was der menschlichen Natur eigen ist, wird bisweilen der Person zugeschrieben, die nach der göttlichen Natur benannt wird. Derselbe Apostel schreibt den Korinthern, keiner von den Herrschern dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Ausdruck Herr der Herrlichkeit, im griechischen Ton Kyrion Theos Dox, ist ein unzweideutiger Titel der Gottheit. Der Herr der Herrlichkeit ist jener, der die Ewigkeit bewohnt, dessen Kleid den Tempel füllt, vor dem die Seraphim ihr Angesicht verhüllen. Herrlichkeit kann man nicht kreuzigen. Allmacht kann man nicht an ein Holz nageln. Allwissenheit kann man nicht mit Nägeln durchbohren. Kreuzigen ist etwas, das man einem Leib antut, einem menschlichen Leib mit menschlichen Nerven und menschlichem Blut und menschlichem Atem, der schließlich versagt. Und doch sagt Paulus, die Herrscher dieser Welt hätten den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Nicht, sie haben die menschliche Natur des Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Einfach, sie haben ihn gekreuzigt. Die der menschlichen Natur eigene Handlung wird von der Person in ihrer göttlichen Hoheit ausgesagt. Dies ist keine fahrlässige Ausdrucksweise. Dies sind Apostel, die in der Grammatik der Menschwerdung denken. Der Herr selbst sprach zu Nikodemus in jener nächtlichen Unterredung Worte, deren Aufbau jedem aufmerksamen Leser auffallen muss. Er sagte, niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Beachten wir den Titel, der Menschensohn, Hohuios tu Antapu. Es ist der Titel seiner Menschheit, der Name, den er aus Daniels Schauung von einem nimmt, der wie eines Menschensohn vor den Hochbetagten tritt. Und doch ist dieser Menschensohn vom Himmel herabgekommen. Menschliche Wesen kommen nicht vom Himmel herab, sie werden im Mutterschoß gebildet und in die Welt geboren. Mehr noch, dieser Menschensohn, der sichtbar und greifbar im leiblichen Gespräch mit Nikodemus steht, ist zugleich im Himmel. Seine menschliche Natur sitzt an einem Ort und spricht mit einem Mann, doch die Person, die spricht, ist der ewige Sohn, der Himmel und Erde füllt. Was der göttlichen Natur eigen ist, Allgegenwart und himmlischer Ursprung, wird der Person zugeschrieben, die bei ihrem menschlichen Namen genannt wird. Dies ist kein Widerspruch, sondern die tiefste Logik der Menschwerdung, wo der Sohn ist, dort ist der Menschensohn, denn sie sind ein und dieselbe Person. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Betrachten wir die Kette, Jesus Christus ist sein Sohn. Hier ist kein Mensch, der durch Adoption oder sittliche Errungenschaft zum Sohn geworden wäre. Es ist der ewige Sohn, der einzige Borene, eines Wesens mit dem Vater. Und dieser Sohn hat Blut. Die göttliche Natur blutet nicht. Blut ist allein Eigenschaft der menschlichen Natur. Aber die Person, deren Blut uns reinigt, ist keine geringere als der ewige Sohn Gottes. Die Väter hätten keine klarere biblische Grundlage finden können, was der menschlichen Natur eigen ist. Das Blutvergießen wird der Person zugeschrieben, die nach der göttlichen Natur benannt wird, dem Sohn Gottes. Paulus schließt den 9. Römerbrief mit einem Wort, das in einem einzigen Atemzug das ganze Geheimnis umspannt, denen auch die Väter angehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Diesem Herkommen nach dem Fleisch entspringt Christus wirklich aus den Patriarchen, wirklich Mensch, wirklich Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und doch ist dieser selbe Christus Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Die menschliche Abstammung ist wirklich, die göttliche Erhabenheit ist wirklich. Eine Person, zwei Naturen, ein herrliches Bekenntnis. Der Apostel stolpert nicht und schränkt nicht ein. Er stellt Menschheit und Gottheit Seite an Seite in denselben Satz über dieselbe Person und schließt mit Amen, als wollte er sagen, dies ist der Glaube, dies ist der Christus, und auf keinem anderen Grund kann ein Mensch bauen. Der Apostel Johannes eröffnet sein Evangelium mit Worten, die den Leser unmittelbar in dieses Geheimnis hineinziehen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, der Logos, der im Anfang bei Gott war und selbst Gott war, durch den alle Dinge gemacht sind, wurde Fleisch. Das griechische Sarx meint mehr als einen Körper, es meint die volle, unverkürzte menschliche Natur mit all ihren Schwachheiten, ausgenommen die Sünde. Der Unendliche wurde endlich. Der Allgegenwärtige nahm Ort ein. Der Unsterbliche wurde sterblich. Und als dies geschah, geschah es nicht so, dass der Logos aufhörte, Logos zu sein, oder das Fleisch aufhörte, Fleisch zu sein. Die göttliche Natur blieb göttlich, die menschliche blieb menschlich. Und doch ist es eine Person, ein Herr Jesus Christus, der nun Fleisch ist und bleibt in Ewigkeit. Die Väter von Chalcedon fassten dies in ihre vier großen Verneinungen, unvermischt, unverwandelt, ungetrennt, ungesondert. Schließlich spricht der Apostel Paulus im Philipperbrief jenes große Lied von der Entäußerung, das wie eine Treppe vom Himmel zur Erde hinabsteigt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der, der in göttlicher Gestalt war, nahm Knechtsgestalt an. Nicht indem er die göttliche Gestalt ablegte, sondern indem er die menschliche hinzunahm. Die Entäußerung, von der Paulus spricht, bestand nicht in einem Verlust göttlicher Eigenschaften, sondern in der Hinzufügung menschlicher Niedrigkeit. Der Sohn hörte nicht auf, Gott zu sein, als er Mensch wurde, er begann, als Mensch zu leben, was er als Gott von Ewigkeit war, der gehorsame Sohn, der den Willen des Vaters tut. Am Kreuz erreicht diese Gesinnung ihren äußersten Punkt. Der Unsterbliche schmeckt den Tod, der Gerechte wird zur Sünde gemacht, der Gesegnete wird zum Fluch. Was die Westminster-Väter meinten. Als sich die Westminster-Versammlung in den 1640er Jahren versammelte, schrieben die Väter nicht im luftleeren Raum. Die Luft der Christenheit war angefüllt mit Irrlehren über die Person Christi, teils uralten, teils neubelebten. Die Väter wussten, dass eine fehlerhafte Christologie das gesamte Gewebe der Erlösung zerreißt. Wer sich über das Werk Christi irrt, wird sich unweigerlich über das Was seines Werkes irren. Und wer sich über das Was seines Werkes irrt, kann nicht recht behalten, wie ein Sünder vor einem heiligen Gott steht. Der erste Irrtum, dem sie entgegentraten, war die nestorianische Neigung, der Hang, Christi beide Naturen so stark zu trennen, dass er im Grunde zu zwei Personen wird, die denselben Leib bewohnen. In dieser Sicht tut der göttliche Sohn göttliche Dinge und der menschliche Jesus tut menschliche Dinge, und die beiden begegnen einander nicht. Die Sühne wird zu einem bloß menschlichen Opfer, das Gott zufällig gutheißt, die Fürbitte wird zu einem menschlichen Priester, der zufällig Gottes Ohr besitzt. Die persönliche Einheit löst sich in eine moralische Partnerschaft auf, und das Evangelium löst sich mit ihr auf. Dagegen bestanden die Väter darauf, dass Christus im Mittlerwerk nach beiden Naturen handelt. Die Handlungen sind nicht zwischen zwei Trägern aufgeteilt, sondern sind die geeinten Handlungen einer göttlichen Person durch die Werkzeuglichkeit beider Naturen. Der zweite Irrtum, ebenso alt, aber in entgegengesetzter Richtung, war die eutychianische Vermischung, die Verschmelzung beider Naturen zu einem dritten Etwas, das weder wirklich göttlich noch wirklich menschlich ist. In dieser Sicht wird Christi Menschheit in seine Gottheit aufgesogen wie ein Tropfen Wein im Ozean, oder beide Naturen werden zu etwas Neuem vermengt. Einem Tertium quid, einer dritten Art von Sein. Aber ein Christus, dessen Menschheit vergöttlicht wurde, kann nicht wirklich leiden, nicht wirklich sterben, kann uns nicht wirklich vertreten. Dagegen bestanden die Väter darauf, dass jede Natur das ihr Eigentümliche vollbringt. Die göttliche Natur weint nicht, die menschliche Natur trägt nicht das Weltall. Die Eigenschaften bleiben unterschieden, auch wenn die Person eine bleibt. Doch es gab einen dritten, feineren Irrtum, der im 17. Jahrhundert aufkeimte und in der späteren lutherischen Theologie seine volle Gestalt annehmen sollte. Es war die Vorstellung, die Mitteilung der Eigenschaften bedeute eine buchstäbliche Übertragung von der einen Natur auf die andere, so dass Christi menschliche Natur allgegenwärtig, allmächtig und allwissend würde Kraft ihrer Vereinigung mit der göttlichen. Die reformierten Väter erkannten, dass dies die Lauterkeit des wahren Menschseins Christi zerstören würde. Eine menschliche Natur, die überall gegenwärtig ist, ist keine menschliche Natur mehr. Darum spricht das Bekenntnis mit Sorgfalt, es ist nicht so, dass die Eigenschaften der einen Natur auf die andere übertragen würden, sondern dass das, was der einen Natur eigen ist, bisweilen in der Schrift der Person zugeschrieben wird, die nach der anderen Natur benannt wird. Die Mitteilung geschieht nicht unmittelbar zwischen den Naturen, jener Weg führt in die Vermischung, sondern ist eine sprachliche Zuschreibung, die in der persönlichen Einheit gründet. Wir sagen, der Sohn Gottes starb, nicht weil die Gottheit sterben kann, sondern weil die Person, die der Sohn Gottes ist, eine menschliche Natur annahm, in der er wahrhaft den Tod erlitt. Wir sagen, der Menschensohn ist allgegenwärtig, nicht weil Menschheit überall sein kann, sondern weil die Person, die der Menschensohn ist, auch das ewige Wort ist, das alles erfüllt. Diese Unterscheidung mag erscheinen wie theologische Haarspalterei, aber sie ist der Unterschied zwischen einem Mittler, der dich wirklich erretten kann, und einem, der es nicht kann. Wenn Christi Menschheit göttliche Eigenschaften in sich aufgenommen hätte, wäre er nicht mehr einer von uns, nicht mehr der zweite Adam, nicht mehr der mitleidende Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Wenn Christi Gottheit durch die Vereinigung mit der Menschheit vermindert worden wäre, wäre er nicht mehr fähig, die unendliche Last des göttlichen Zornes zu tragen oder seinem Opfer unendlichen Wert zu verleihen. Die reformierte Formel bewahrt die Unversehrtheit der Naturen und die Einheit der Person, und indem sie dies tut, sichert sie das Evangelium selbst. Verliere diese Unterscheidung, und du verlierst das Evangelium mit ihr. Bewahre sie, und du hast einen Mittler, in dem Gott und Mensch wahrhaft und heilbringend vereint sind. Theologische Tiefe. Die Theologen der Kirche haben dieses Geheimnis mit einer Ehrfurcht und Gründlichkeit durchdrungen, die seinen zentralen Ort im Gebäude des reformierten Glaubens bezeugt. Fünf Stimmen der Kirche helfen uns, die verschiedenen Facetten dieser Lehre zu sehen. Johannes Calvin hat die Lehre von der Communicatio Idiomatum in seiner Institutio mit jener Klarheit behandelt, die all sein Schrifttum kennzeichnet. Er beobachtete, dass die Schrift bisweilen der Gottheit Christi zuschreibt, was eigentlich seiner Menschheit zukommt, und bisweilen der Menschheit, was eigentlich seiner Gottheit zukommt, und sie tut dies freimütig, ohne Entschuldigung, als sei dies die selbstverständlichste Weise der Rede. Warum? Weil die Person eine ist. Die alte Kirche nannte dies Allotriosis, die Zuschreibung des Fremden oder den Austausch der Eigenschaften. Calvin warnte vor zwei Abgründen, vor jenen, die die Naturen so vermischen, dass sie meinen, Christi Leib sei überall gegenwärtig, und vor jenen, die die Naturen so trennen, dass sie zwei Christusse ersinnen. Der wahre Weg, lehrte Calvin, besteht darin, anzuerkennen, dass die Eigenschaften jeder Natur der einen Person zugehören und darum von dieser Person unter beiden Benennungen ausgesagt werden können. Die praktische Konsequenz ist unabsehbar, alles, was Christus in seiner menschlichen Natur tat, tat eine göttliche Person, und darum trägt es das Gewicht und den Wert der Gottheit. Heinrich Bullinger, der Zürcher Antistes und Verfasser des zweiten helvetischen Bekenntnisses, legte in seinen Dekaden, jenen Hauspredigten, die eine ganze Generation reformierter Pfarrer formten, einen starken Nachdruck auf die Einheit der Person Christi. Für Bullinger war die Unterscheidung der Naturen nie ein Vorwand, um den einen Christus gedanklich in zwei Handelnde auseinanderzureißen. Alles, was Christus tut, tut der Sohn Gottes, ob er nun müde am Jakobsbrunnen sitzt oder mit einem Wort den Sturm auf dem See stillt. Bullinger sah in dieser Einheit die Gewähr, dass das Heilswerk des Mittlers nicht ein menschlicher Beitrag zu einem göttlichen Plan ist, sondern das Werk Gottes selbst, ausgeführt in unserem Fleisch. Der Zürcher mahnte seine Leser, sich nicht in spitzfindigen Unterscheidungen zu verlieren, sondern in der Anbetung des einen Christus zu verharren, dessen Person der Grund aller Erlösung ist. Der schottische Theologe David Dixon, Professor der Theologie in Glasgow und ein treuer Bekenner in den Stürmen der Covenantzeit, verankerte das ganze Mittlerwerk in der persönlichen Vereinigung. In seiner Auslegung des Bekenntnisses bestand Dixon darauf, dass die Vereinigung der zwei Naturen in der einen Person des Sohnes das Fundament ist, auf dem das ganze Heilswerk ruht. Christus tut nicht einfach göttliche und menschliche Dinge nebeneinander her. Die handelnde Person ist stets der ewige Sohn, und jede Handlung, ob durch die göttliche oder die menschliche Natur vollbracht, ist die Handlung dieser Person. Wenn Christus in der Wüste hungert, hungert der ewige Sohn. Wenn Christus mit einem Wort den Sturm stillt, stillt der ewige Sohn den Sturm. Der Wert jeder Mittlerhandlung leitet sich von der Würde der Person her, die sie vollbringt, und diese Person ist Gott, der Sohn, Mensch geworden. Der niederländische Theologe Wilhelmus Abrakel, dessen Redeleike Gottesdienst zu den großen Quellen reformierter Frömmigkeit zählt, hat diese Wahrheit mit besonderer pastoraler Zärtlichkeit in die Herzen der Gläubigen getragen. In seiner Betrachtung der Eignung Christi zum Mittler führte Abrakel aus, dass die zwei Naturen mehr sind als ein theologisches Rätsel, sie sind der Grund des Trostes für den Gläubigen. Christus muss Mensch sein, lehrte Abrakel, denn nur ein Mensch kann leiden, gehorchen und sterben an der Stelle von Menschen. Aber Christus muss auch Gott sein, denn nur Gott kann diesem Leiden und Gehorsam unendlichen Wert verleihen, und nur Gott kann die Wohltaten der Erlösung den Herzen der Erwählten zueignen. Ein Mittler, der nur Mensch wäre, könnte den Zorn Gottes nicht tragen, ein Mittler, der nur Gott wäre, könnte nicht bluten. Aber der Gottmensch erfüllt alle Erfordernisse. Siehe, so würde Abrakel sagen, einen Bürgen, dem du deine ganze Seele anvertrauen kannst. Hermann Bavinck, der große niederländische Dogmatiker, schrieb an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, als die Zweinaturenlehre unter anhaltenden Angriffen der liberalen Theologie stand. In seiner Gereformerde Dogmatik wies Bavinck nach, dass die moderne Ablehnung der Zweinaturenlehre nicht eine Wiederentdeckung des schlichten Jesus der Evangelien war, sondern eine Rückkehr zu den alten Irrlehren, die die frühe Kirche bereits geprüft und verworfen hatte. Der liberale Versuch, einen nur menschlichen Jesus hinter den Schichten kirchlicher Dogmen zu entdecken, brachte nicht den Christus der Schrift hervor, sondern eine Gestalt der eigenen Einbildung des Kritikers, einen Lehrer zeitloser Ethik, einen Revolutionär, einen Mystiker. Niemals aber den Herrn der Herrlichkeit, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Bavinck bestand darauf, dass die Zweinaturenlehre keine Spekulation ist, die dem biblischen Text aufgesetzt würde, sondern eine Zusammenfassung dessen, was der Text selbst lehrt, jenes Muster der Zuschreibung, das wir bei Paulus und Johannes und in den Worten unseres Herrn nachgezeichnet haben. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von den zwei Naturen im Mittlerwerk Christi ist keine Seltsamkeit für die Studierstube des Theologen. Sie ist Brot für die hungernde Seele, Arznei für das verwundete Gewissen und eine Festung für den angefochtenen Gläubigen. Treten wir näher und kosten ihre Frucht. Zuerst, diese Lehre gibt dir die Gewissheit, dass dein Mittler fähig ist, dich zu erretten. Die menschliche Natur Christi stellt alles bereit, was die Stellvertretung erfordert, einen Leib zum Gehorsam, eine Seele zur Trauer, Blut zum Vergießen, Atem zum Aushauchen. Die göttliche Natur stellt alles bereit, was die unendliche Gerechtigkeit fordert, eine Person von unendlicher Würde, deren Gehorsam und Leiden unendlichen Wert tragen. Wäre Christus nur Mensch, so könnte sein Tod höchstens für einen einzigen anderen Menschen sühnen, und selbst das ist ungewiss. Denn das Leiden eines Geschöpfes kann niemals die grenzenlose Kränkung gutmachen, die einem unendlichen Gott angetan wurde. Wäre Christus nur Gott, so könnte er überhaupt nicht sterben, und es gäbe kein Opfer. Weil er aber beides ist, genügt sein eines Opfer für die Sünden der ganzen Welt der Erwählten. Nichts in deiner Sünde, keine Tiefe der Verdorbenheit, keine Länge der Auflehnung, kein Gewicht der Schuld übertrifft den Wert dieses Mittlerwerkes. Die göttliche Würde der Person, die litt, verleiht unendlichen Wert dem Leiden, das sie erduldete. Zweitens, Christi wahres Menschsein bedeutet, dass er deine Schwachheit von innen kennt. Die Versuchung, die heute Morgen auf dir lastet, der Kummer, der dich in der Nacht weckt, die Furcht, die dir die Brust zuschnürt, dein Hohepriester hat dies alles gespürt, nicht zum Schein, sondern in Wirklichkeit. Die menschliche Seele Christi war nicht durch seine Gottheit vom Leiden isoliert. Er hungerte, dürstete und wurde müde. Er wurde von den eigenen Angehörigen missverstanden. Er wurde von einem Freund verraten. Er weinte an einem Grab. Er schreckte vor dem Kelch des Zornes in Gethsemane zurück mit einer Angst, die so heftig war, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen zur Erde fiel. Und all dies erfuhr er als ein wirklicher Mensch, mit einer wirklichen menschlichen Seele und einem wirklichen menschlichen Leib. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns, dass er Gehorsam lernte durch das, was er litt, nicht als ob er je ungehorsam gewesen wäre, sondern weil er die vollen Kosten des Gehorsams im Schmelztiegel menschlicher Erfahrung schmeckte. Wenn du zu ihm rufst, rufst du nicht zu einer fernen Gottheit, die nie einen menschlichen Schmerz kannte. Du rufst zu einem, dessen Herz vor Furcht schneller geschlagen hat, dessen Kehle vor Durst trocken wurde, dessen Augen vor Tränen brannten. Drittens, die Einheit der Person Christi bedeutet, dass sein Werk ein unzerreißbares Ganzes ist, und so auch dein Heil. Es gibt nicht zwei Erretter, einen göttlichen, der deine Sünden vergibt, und einen menschlichen, der dir zeigt, wie du leben sollst. Es gibt einen Erretter, einen Mittler, einen Herrn Jesus Christus. Dieselbe Person, die für deine Rechtfertigung starb, lebt für deine Fürbitte. Dieselbe Person, die das Gesetz für deine Gerechtigkeit erfüllte, schreibt dir nun jenes Gesetz durch seinen Geist aufs Herz. Dieselbe Person, die den Tod besiegte, herrscht nun, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht sind. Die Einheit der Person Christi verbirgt die Einheit seines Heilswerkes. Es gibt keine Kluft zwischen seiner Sühne und seiner Fürbitte, keinen Bruch zwischen seiner Erniedrigung und seiner Erhöhung, keinen Riss zwischen dem, was er am Kreuz erkaufte, und dem, was er durch seinen Geist zueignet. Weil die Person eine ist, ist das Heil nahtlos. Viertens, diese Lehre lehrt dich, den ganzen Christus anzubeten, nicht einen Christus nach deinem eigenen Bild. Es ist eine hartnäckige Versuchung des religiösen Herzens, sich einen Christus nach den eigenen Vorlieben zurechtzumachen, einen Christus der Macht ohne Demut, einen Christus der Liebe ohne Heiligkeit, einen Christus der Lehre ohne Sühne. Aber der Christus der Schrift ist nicht heilbar. Du kannst das Kind in der Krippe nicht haben ohne den Richter auf dem Thron. Du kannst den sanften Hirten nicht haben ohne den heiligen Krieger, der die Kälte des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. Du kannst den Freund der Sünder nicht haben ohne den Herrn, der Buße und Glauben gebietet. Die zwei Naturen in einer Person bedeuten, dass jeder zu Christi dem ganzen Christus zugehört, und der ganze Christus wird dir im Evangelium angeboten. Nimm ihn an, wie er ist, nicht wie du ihn dir wünschst. Der Christus, den du zu verwerfen versucht bist, der Christus unbedingter Autorität, der Christus forschender Heiligkeit, der Christus, der alles fordert, ist der Christus, dessen Blut von aller Sünde reinigt. Christus teilen heißt Christus verlieren, denn es gibt kein Heil in einem halben Heiland. Fünftens, das Muster der zwei Naturen lehrt dich etwas Tiefes über deine eigene Erlösung. So wie Christi menschliche Natur das Werkzeug war, durch das seine göttliche Person das Heil vollbrachte, so wirkt der Heilige Geist nun durch die schwache Werkzeuglichkeit deiner menschlichen Natur, durch deinen Verstand, wenn du das Wort studierst, durch deinen Willen, wenn du den Gehorsam wählst, durch deine Neigungen, wenn du liebst, was Gott liebt. Der Geist umgeht dein Menschsein nicht, sondern wirkt durch es hindurch, heiligt es, erneuert es, macht es zu dem, was es immer sein sollte. Die Menschwerdung ist das Muster deiner Erlösung und deiner Heiligung, das göttliche Leben, das im und durch das Menschliche wirkt, es nicht aufhebt, sondern wiederherstellt. Wie der ewige Sohn durch eine wahre menschliche Natur handelte, um die Erlösung zu vollbringen, so handelt der ewige Geist durch deine wahre menschliche Natur, um sie dir zuzueignen. Sechstens, diese Wahrheit verankert dein Vertrauen in der Anbetung. Wenn die Schrift göttliche Dinge von dem Menschen Jesus und menschliche Dinge von dem Sohn Gottes aussagt, tut sie dies nicht aus sprachlicher Unbedarftheit, sondern weil es der Wahrheit der Person entspricht. Das bedeutet, du kannst jeden biblischen Satz über Christus beim Wort nehmen, ohne ihn durch theologische Einschränkungen abschwächen zu müssen. Wenn Jesaja sagt, das Kind, das uns geboren ist, heiße starker Gott, dann heißt es starker Gott. Wenn Johannes sagt, das Wort sei Fleisch geworden, dann wurde das Wort Fleisch. Wenn Paulus sagt, Gott habe die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft, dann erkaufte Gott die Gemeinde mit seinem Blut. Die Bibel redet von Christus so, wie er ist, nicht so, wie theologische Systeme es erlauben würden. Dein Glaube darf sich auf jedes Wort stützen, das der Geist über den Sohn gesprochen hat, ohne Furcht, es könnte dich in die Irre führen. Die Grammatik der Schrift ist die Grammatik der Wahrheit. Gebet. Herr Jesus Christus, eine Person in zwei Naturen, wahrer Gott vom wahren Gott und wahrer Mensch vom wahren Menschen, wir beugen uns vor dem Geheimnis deiner Person und der Hoheit deines Werkes. Wir bekennen, dass wir von Dingen geredet haben, die uns zu wunderbar sind, und doch hast du sie uns in deinem Wort offenbart, damit wir glauben und errettet werden. Wir danken dir, dass du dich nicht gescheut hast, unsere Natur anzunehmen mit all ihrer Schwachheit, doch ohne Sünde. Wir danken dir, dass du hungertest und dürstetest und weintest und littest und starbst, denn in all diesen Dingen wurdest du deinen Brüdern gleich, auf dass du ein barmherziger und treuer Hohepriester seiest. Wir danken dir, dass deine Gottheit im Schoß der Jungfrau nicht gemindert noch am Kreuz verdunkelt ward, sondern dass die Fülle der Gottheit leibhaftig in dir wohnte und jeder Tat des Gehorsams und jedem Tropfen Blut unendlichen Wert verlieh. Herr, wir neigen dazu, zu vergessen, wer du bist. Wir verkleinern dich zu einem Lehrer, einem sittlichen Vorbild, einer fernen Gottheit, die nicht mit unserer Schwachheit mitfühlen kann. Vergib uns jeden verminderten Christus, den wir in unseren Herzen getragen haben, und schenke uns, dich zu sehen, wie du bist, den Herrn der Herrlichkeit, gekreuzigt, den Menschensohn, der im Himmel ist, den Gott, der die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Tröste dein Volk mit der Erkenntnis, dass ihr Mittler vollkommen zu erretten vermag. Stärke die Versuchten mit dem Gedächtnis, dass du gelitten hast und versucht worden bist. Stille die Furchtsamen mit der Zusage, dass der, der sein Blut für sie vergoss, sie nun nicht verlassen wird. Und schenke uns, den ganzen Christus anzubeten, als Propheten, Priester und König, und nicht zu wählen, was uns gefällt, und das Übrige zu verwerfen. Lehre uns, dich zu empfangen, wie du dich im Evangelium darbietest. Lass uns niemals trennen, was du verbunden hast, noch vermengen, was du unterschieden hast. Komm bald, Herr Jesus, und bring zur Vollendung, was du erkauft hast. Bis zu jenem Tag, bewahre uns in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, zum Mess der vollen Größe der Fülle Christi. Und wenn du erscheinst, werden wir dich sehen, wie du bist, das Lamm auf dem Thron, unser Gott und unser Bruder, unser Herr und unser Freund, eine Person in Ewigkeit. Amen.